Mein heutiger Gast ist Viktoria Seidel, Gründerin und Inhaberin von Muddels Unverpackt.
Der beste Geschäftsführer ist der, der die Prozesse so gestaltet, dass sie auch ohne ihn gelebt werden können. Das finde ich ganz wichtig und ich finde es auch total wichtig, die Prozesse mit dem Team zu gestalten. Ich versuche dann auch immer ein bisschen diese BWL-Basics unterzubringen und zu sagen, nee, nicht nur zu sagen, das musst du jetzt so machen, sondern das wäre schön, wenn das so gemacht wird, weil das erleichtert mir zum Beispiel in der Buchhaltung die Arbeit. Bin davon überzeugt, dass wenn man ein Geschäftsmodell hat, sich dieses immer weiterentwickeln muss. Und dass wir als kleines Unternehmen natürlich viel dynamischer sein können und unterschiedliche Bereiche abdecken können. Und ein großer Supermarkt wird ja gar nicht dieses große Sortiment, was wir haben, unverpackt unterbringen können.
Ja, und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Viktoria hat im Juni 2020, fast genau vor einem Jahr in Hamburg-Uhlenhorst, ihren Unverpackt-Store eröffnet. Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es hauptsächlich um Lebensmittel und Drogerieartikel, die ohne Verpackung verkauft werden. Den Ursprung für den Namen Muddels wird sie uns gleich im Podcast erläutern. Muddels ist das Gegenmodell von Speed Commerce. Das Aussuchen der Produkte ist bewusster, nimmt durch den Vorgang, die Produkte selber zu verpacken, auch mehr Zeit in Anspruch, aber führt den Kunden damit auch näher an sie heran. Hier liest man noch, woher die Produkte kommen, welche Zusammensetzung sie beinhalten und kauft genau nach seinem Bedarf ein. Man kauft, außer vor Begeisterung natürlich, nicht zu viel ein und muss damit auch später nichts entsorgen. Man kauft verpackungsfrei und mit dem Wissen, dass es regional produziert worden ist und die Auswahl auf vegane Produkte reduziert ist. Ich finde es spannend zu hören, wie Viktoria ihre Geschäftsidee entwickelt und in diesen schwierigen Zeiten auch erfolgreich umgesetzt hat. Wie sie ihre Mitarbeiter gefunden und einarbeitet und führt und welche Pläne sie für die Zukunft hat. Ich kann euch heute ein längeres, sehr ruhiges und angenehmes Gespräch versprechen. Also, listen to us. Sag ich mal, moin moin Viktoria. Schön, dass ich heute bei dir sein kann. Ich habe ja letzte Woche mit dir schon gemeinsam den Store ausgiebig angeguckt, da hast du mir schon viele Informationen gegeben und jetzt wollen wir das heute nochmal so ein bisschen für die Zuhörer durchgehen. Und beginnen würde ich ganz gerne damit, dass du dich einmal vorstellst und auch erläuterst, wie du auf die Geschäftsidee gekommen bist.
Ja, hallo, ich bin Viktoria und habe mit meinem Mann zusammen vor fast genau einem Jahr unseren Muddels Unverpacktladen eröffnet. Und ja, ein bisschen zu mir. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Finanzen und Liquiditätsplanung, habe mich immer schon gern für Prozesse und Strategien interessiert und für Neues. In der Zwischenzeit bin ich Mutter von 4 Kindern geworden und habe durch die Kinder das Thema Ernährung, Einkaufen nochmal neu kennengelernt. Und mein Mann ist öfter regelmäßig an mir verzweifelt, weil ich aus dem Supermarkt nicht wieder rauskam, weil ich jede Verpackung immer angeguckt habe und überlegt habe, ist das jetzt gesund und gut für uns? Wäre es natürlich auch mal was Ungesundes, aber ich möchte schon wissen, wo kommen die Lebensmittel her? Und dieses Bewusstsein für die Ernährung, für Lebensmittel und all das, was uns so im Alltag umgibt, hat irgendwie dazu geführt, dass wir die Idee bekamen, in den Weihnachtsferien 2019, dass wir gerne einen Unverpacktladen eröffnen wollen. Und dann haben wir losgelegt mit der Planung.
Ja, gut. Also das heißt, mit Kindern wird man nochmal ein bisschen, sagen wir mal, fokussierter und bewusster, was man den Kindern zu essen gibt und natürlich, was man dann auch selber isst, ne? Kann
ja,
man so sagen.
Also Kinder sind ja immer wieder so wie so ein Neustart. Und man schaut auf das eigene Leben, auf die eigenen Gewohnheiten Und dann schaut man, was möchte ich meinen Kindern eigentlich für die Zukunft vermitteln? Und das legt man ja an, wenn die Kinder ganz klein sind. Mhm. Und das ist natürlich umso schwerer. Also unsere Älteste wird jetzt 11 Jahre alt. Da ist es natürlich umso schwerer, wieder was Neues anzulegen. Das geschieht am Anfang. Und deswegen war dieses Bewusstsein eigentlich von vornherein mit dabei.
Gut, ja. Okay, also dann habt ihr, also du hast die, ihr habt die Idee gehabt in der Weihnachtszeit 2019 und dann hat es ja nicht lange gedauert, eine Woche später kam der erste Corona-Fall, aber das hat euch nicht abgehalten, weiter zu planen.
Nein, wir sind im Januar nachdem die Ferien vorbei waren, eigentlich sehr enthusiastisch gestartet und haben uns dann nochmal zusammengesetzt und gemeinsam entschieden, ja, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Und es war wie so ein Herzensprojekt von uns beiden. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Ich bin Ende Februar zur Biofach nach Nürnberg gefahren und habe dort den ersten Kontakt zu Lieferanten hergestellt und zu Ladenausstattern. Wir müssen ja eine besondere Ladeneinrichtung haben mit den Spendern, die zum Beispiel an der Wand hängen, wo wir das Schüttgut letztendlich drin platzieren, damit es dann vom Kunden wieder entnommen werden kann. Und dann kam ich, ja, total glücklich von diesem Tag auf der Messe wieder und hatte mich dann auch schon für vieles entschieden. Und ich kam mit einer großen Tüte hier nach Hause. Wir saßen hier genau an dem Tisch und haben dann Sachen probiert und kam aus dem Staunen eigentlich nicht mehr raus, weil sich an dem Tag für mich so eine ganz neue Welt eröffnet hat. Ich war plötzlich eigentlich so zwar auf einer Messe unterwegs, aber teilweise fühlte ich mich wie auf so einem Feld, weil ich plötzlich den Ursprung, den Ursprung für mich dieser Lebensmittel kennengelernt habe und auch viele neue Sachen und Innovationen kennengelernt hat. Völkel hatte zum Beispiel auf dieser Messe den neuen Haferdrink vorgestellt. Das heißt, ich bin an diesem Stand vorbei, da war ein Glas, dann konnte man ja noch alles probieren. Das war Ende Februar ja noch alles möglich und es war eine ganz tolle Erfahrung.
Ja.
Und dann begann.
Und darf ich mal fragen, und die Anbieter, die dich dann ja kennengelernt haben, haben die dann, du bist ja Neuling, ne, gar nicht in dem Markt, haben die dich ernst genommen oder hast du das Gefühl gehabt, die haben versucht, dich übers Ohr zu hauen, weil du sagst, na, die hat noch keine Ahnung, der können wir alles erzählen oder haben die von vornherein dich sozusagen so ernst genommen, wie das auch notwendig ist?
Also ich bin immer zu denen hin und habe gesagt, hier ist Vicky aus Hamburg und ich würde gerne einen Unverpacktladen in Hamburg eröffnen und ich finde das Produkt spannend. Mhm. Und das waren ganz tolle Gespräche. Die waren sehr sensibilisiert schon für den Unverpacktmarkt, weil das natürlich auch für die Hersteller einfach eine neue Nische ist. Und es lohnt sich für die auch natürlich, wenn es viele Unverpacktläden gibt, die Produkte von denen abnehmen. Für einen einzigen Laden ist es manchmal für eine große Firma natürlich schwieriger. Wobei wir natürlich auch ein Herz eher für die kleinen Manufakturen haben, aber so diesen Grundstock erstmal, den braucht man natürlich aus dem, was es schon gibt. Und die waren alle sehr zuvorkommend.
Mhm. Okay.
Und es waren tolle, nette Gespräche und es war einfach ein ganz toller Tag.
Mhm. Und wann habt ihr dann angefangen, die ersten Order zu platzieren?
Ich würde sagen, 10 Tage später. Also ich hatte das große To-Do für mich war, auf der Messe festzustellen, welche Spender möchte ich haben für den Laden und kam dann wieder und habe Angebote eingeholt von den unterschiedlichen Herstellern, da das auch viel natürlich über Mengenrabatte geht und man hat so dann mit denen gesprochen und verhandelt, was sind die Lieferzeiten und ich weiß noch ziemlich genau, dass dann die Skiferien in Hamburg begonnen haben und ich glaube am zweiten oder dritten Ferientag haben wir dann die Anzahlung für die Spender getätigt. Das heißt, es lief natürlich auch viel mit Vorkasse. Das war der Startschuss eigentlich. Also die erste große Order für die Spender, die jetzt bei uns in der Papenhuder Straße an der Wand hängen. Da war klar, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Ja. Und hattet ihr den Laden denn schon?
Den Laden hatten wir schon vorher, weil wir dort vorher was anderes gemacht haben.
Ah, okay. Gut. Das ist ja normalerweise oder könnte ja auch so ein limitierender Faktor sein.
Ne? Das ist, glaube ich, für viele Neugründungen ein absolutes Problem. dass man die Idee hat und all das, aber den Standort eben nicht. Also wenn man alles hat, jede Idee, jeden Lieferanten kennt, bringt es einem einfach nichts, wenn man es nicht verkaufen kann.
Nee, und genau.
So einen Standort dann herzurichten, braucht natürlich auch seine Zeit.
Ja, man geht ja längerfristige Verpflichtungen ein, weil man unterschreibt einen Mietvertrag, aus dem man Gewerbemietvertrag nicht nach einem Jahr so normalerweise nicht wieder rauskommt.
Ne? Ja. Und es lohnt sich ja auch nicht unbedingt. Also man macht ja sehr viele Investitionen in diese Fläche, hat ein entsprechendes Hygienekonzept, hat eben Hardware, unverpackt Hardware, die natürlich auch dementsprechend teuer ist. Und das nach einem Jahr alles wieder gegebenenfalls rauszunehmen, es ist eben kein Pop-up-Store. Also es ist ein langfristiges Projekt.
So, jetzt war ja im März, also quasi mit den ersten Ordern, war ja auch die erste Welle von Corona. Ne? Das Mitte März wurden die Läden geschlossen. Also hast du da nicht einen Schreck gekriegt oder gesagt, um Gottes Willen, jetzt geht hier alles, jetzt habe ich gerade alles bestellt und jetzt kommt hier Corona und jetzt werden die Läden geschlossen. Wie ging es dir damit?
Es war so ein kurzer kleiner Schock und dann stellte sich für uns eigentlich nur noch die Frage, öffnen wir vor den Sommerferien oder danach?
Also okay.
Und dann haben wir uns gesagt, die Kinder sind jetzt zu Hause. Jeder, der Kinder hat, wird es wissen, dass diese Logistik mit zum Kindergarten, zur Schule, Freizeit, Verabredung, dass das wirklich Stunden am Tag fressen kann. Und eigentlich haben wir dann diesen Lockdown genutzt, dass wir alle uns hier zu Hause in Anführungsstrichen eingeschlossen haben. Und die Kinder hatten schöne Zeit, wir hatten eine schöne Zeit als Familie. Das Wetter war ja bombastisch, aber parallel konnten wir wirklich sehr zielgerichtet arbeiten und eigentlich diesen Prozess ohne Alltag viel schneller gestalten.
Ah ja, ja gut, interessant. Ja, und der Name Muttels, muss man jetzt mal erklären, stand der von Anfang an fest oder kam das erst mit der Zeit? Wie seid ihr darauf gekommen?
Ich glaube, es war zwei Nächte, bevor ich auf diese Messe gefahren bin, im Februar, dass ich mir eben die Frage stellte, ich fahre da jetzt hin und was erzähle ich den Leuten und wie ist es? Und ich hatte meine alte Visitenkarte und hatte die Idee, ich mache auf die Visitenkarte hinten drauf einfach einen Aufkleber mit dem Namen des Geschäfts, dass man mich auch zuordnen konnte. Und Muttel war die Großmutter meines Mannes, die im letzten Jahr auch 100 Jahre alt geworden wäre. Es war und sie ist mit 96 leider dann verstorben. Ich habe sie aber noch viele Jahre kennenlernen dürfen. Und sie war einfach ein Mensch, wo sich die Familie gerne versammelt hatte. Sie hat die Familie einmal im Jahr zusammengerufen und es gab Familienfeste. Und sie hatte eben so ihre Standardrezepte wie ein Streuselkuchen, den heutzutage noch jeder gerne in der Familie backt und isst und so ein paar andere Spezialitäten. Sie war einfach so ein in sich ruhender, die Familie umschließender Mensch, so ein Anker. Und ich weiß nicht, ich saß da irgendwie und dachte, das wäre doch vielleicht eine Idee. Dieses Back to the Roots in einer neuen Welt und diese Werte einfach irgendwie weiter zu vermitteln. Und dann war ja nun dieser Weltschmerz Corona da und wir haben ja noch so ein paar andere Herausforderungen der heutigen Zeit. Und bei Muttel war es eben so, natürlich bedingt durch ihr Alter, sie hat viel Leid auch erfahren müssen. Und trotzdem war sie am Lebensende und in der ganzen Zeit, in der ich sie kennengelernt habe, in sich ruhend. Sie war da, sie hat irgendwie mit Zuversicht nach vorne geschaut. Und ich dachte immer, wenn sie dieses ganze Leid ertragen konnte, dann wird es unsere Generation auch irgendwie schaffen. Und vielleicht müssten wir diese Werte auch so ein bisschen wieder leben.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und auch unterstützen. Ja. Ich finde, manchmal ist das Gejammer über Kleinigkeiten doch groß, wo man einfach mal sagen sollte, guck doch mal, wie andere Menschen sozusagen, was die ertragen mussten. Ja. Ne? Wir haben ja keinen Krieg mehr gehabt in Deutschland. Und wir sind eine Generation, die ohne Krieg groß geworden ist. Das ist doch super. Ne? Und Krankheiten und Corona kriegen wir auch in den Griff.
Genau. Und Probleme sind zum Lösen da und nicht um darüber lange über das Problem zu reden. Ja. Also ich finde den Lösungsweg immer sehr viel spannender Und ja, so kam es zu Muttels.
Und glaubst du, Muttel hätte bei dir eingekauft? Oder hätte sie gesagt, ah, neumodischer Kram? Oder?
Ich glaube, Muttel wäre etwas verwundert gewesen,
ja,
dass dieser neue Weg des Einkaufens ja eigentlich das ist, womit sie groß geworden ist. Ich kann mir ja so ein bisschen vorstellen, dass Muttel früher eben vor 100 Jahren, als sie das erste Mal in einen Laden gekommen ist, die Sachen auch irgendwo aus einem, ja, also nicht in so tollen Spendern vielleicht, also Kaffee schütten gab es ja sicherlich schon, gibt es ja immer noch, aber dass es auch aus einem Sack oder aus einem Eimer heraus verkauft wurde und dass es genau eigentlich der Weg war, den sie ursprünglich mal kennengelernt hat. Die Generation Muttel wird sicherlich auch noch viel mehr auf Feldern unterwegs gewesen sein, wird einen Bezug zur Landwirtschaft gehabt haben. Der fehlt uns Stadtmenschen ja häufig. Ich stelle mir auch vor, dass eine Muttel noch dieses Wissen von Wildkräutern vielleicht vermittelt bekommen hat, was ja uns auch innerhalb von ein paar Generationen total abhanden gekommen ist und sich ja viele das jetzt wieder aneignen. Das kann man ja auch in der Stadt machen. Und ich vermute so ein bisschen, dass Muttel erstmal irritiert gewesen wäre, weil sie gedacht hat, das kenne ich von damals. Und dann war ja plötzlich, wurde ja immer alles besser. Und jetzt soll das wieder gut sein. Das sehen wir auch manchmal so an unseren Kunden, dass das erstmal nicht so ganz verständlich ist. Und dann, genau, hat ja diese Generation nach dem Krieg auch das geprägt oder das, ich will nicht sagen, sie sind die Verursacher eines Problems, aber die Entwicklung des Ganzen hat ja das geprägt, das Problem, vor dem wir jetzt stehen, dass wir unglaublich viel Müll produzieren, dass die Landwirtschaft teilweise eben einen Weg geht, den ich jetzt nicht so unterstützenswert finde. Und dass die Kosten, die eben zukünftige Generationen zu tragen haben, viel, viel größer werden. Und das sind aber natürlich Erfahrungen. Also es ist ja wie Lebenserfahrung für die Welt. Ich würde mal sagen, man hat das Projekt Plastik und Massentierhaltung. Das haben wir jetzt irgendwie alle mal erlebt, haben festgestellt, das ist jetzt nicht ganz, ganz so toll. Und dann wäre es ja schön, wenn man dagegen steuert und neue Alternativen findet. Ich würde das jetzt nicht verdammen und sagen, die Generation hat Schuld, sondern sagen, das ist jetzt einfach so und wir blicken nach vorne, was können wir anders machen?
Ja, ja. Naja, ich erinnere mich, also wo du das erzählt hast, ging mir auch gerade in den Kopf, ich zu meiner Großmutter gefahren bin, da war das Größte für mich immer, dass sie mich mit so einer alten Milchkanne zum Milchhändler geschickt hat und der hat das dann immer abgezapft und Butter in Papier geschlagen und das hörte dann irgendwann mal auf, weil dann gab es auf einmal Tüten, in denen Milch war. Ja. Ne, noch nicht mal Tetrapack, sondern erst kamen so komische Flaschen und Plastiktüten. Das fand man damals in den 70ern dann ganz toll. Aber ich fand es auch ganz toll als kleiner Junge, dass mich meine Oma immer zu so einem Milchladen schickte, ne, und ich mit diesem verbeulten Ding da zurückkam.
Ja, oder man hat ein paar Pfennig in die Hand bekommen und durfte dann davon irgendwie Süßigkeiten kaufen. Ja. Und hat eben, ich weiß nicht, ein kleines Etwas bekommen und war total glücklich. Und auch das ist ja total wichtig, den Kindern wieder zu vermitteln, dass es eben nicht die Masse ist, sondern dass auch dieses kleine, also es kann eine kleine Nuss sein, eine kleine Rosine sein, die die Kinder wahnsinnig glücklich macht. Und es kann natürlich auch ein Stück Schokolade sein. Aber wenn ich zum Beispiel in einen Unverpacktladen gehe und als Kind so eine kleine Dose habe und weiß, da darf ich mir jetzt was aussuchen, das machen viele Eltern, so kleine Scharnierdeckeldosen, und dann gehen sie in den Einkauf und dann darf das Kind in diese Dose eine Sache für sich füllen. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, finde ich, für die Kinder. Und sie sind natürlich bei uns im Laden nicht auf dem Feld, aber sie sehen das Korn, sie sehen natürlich auch die Schokolade, aber ich finde es immer
ein anderer Bezug noch zu dem Original, ne?
Interessant, weil man es ja sieht. Und man geht ja auch durch die Stadt und sieht Sachen und das wirkt ja immer viel, viel später. Wenn ich jetzt heute durch den Hamburger Hafen fahre als Kind, sehe ich das, verstehe das ja vielleicht noch nicht so ganz, aber ich werde mich immer irgendwie dran erinnern und diese Bilder sind ja lebendig im Kopf. Und so könnte ich mir eben auch vorstellen, dass wenn man das Korn eben in dem Spender sieht und dann können die das macht natürlich hauptsächlich Erwachsene, kann das Korn bei uns im Laden ja auch zu Mehl gemahlen werden und der Hafer zu Haferflocken oder wir machen ja auch andere Flocken. Und das kann man miterleben. Mhm. Und dann ist ein Teil dieses Prozesses, wie entstehen Lebensmittel eigentlich und was kann ich daraus machen und wo ist der Ursprung? Mhm. Der ist da und das ist angelegt. Und dann haben viele vielleicht auch nicht mehr so diese Angst vor dem Essen. Mhm. Also das ist ja auch ein Teil der heutigen Welt, dass viele gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich in meinem Essen drin und Ängste daraus entwickeln. Mhm. Wenn ich ganz genau weiß, das ist dieser Bestandteil und das ist damit passiert, das ist eigentlich Bildung, die wir alle bräuchten. Die war früher, ist die über Generationen und Jahrhunderte weitergetragen worden und das ist teilweise wie ausgelöscht.
Ja, okay, das war ja offensichtlich auch der Antrieb, dann den Laden aufzumachen. Wenn wir da nochmal weitergehen, also im März die erste Order platziert, dann kam wahrscheinlich noch einige dazu, dann stand irgendwann fest, wir werden im Juni aufmachen. Dann war ja die erste Welle auch glücklicherweise vorbei. Und man wusste, dass Lebensmittelgeschäfte auch während der Corona-Lockdown-Phase geöffnet bleiben. Das ist sicherlich ein Vorteil gewesen. Ne? Und dann gab's das Datum der Eröffnung, ist das Zufall, weil gerade alles fertig war oder war das an irgendwas gekoppelt?
Es war rein willkürlich. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, wir wollen vor den Sommerferien eröffnen und haben alles daran gesetzt. Also ab Mai war es dann wirklich Vollgas mit die Bestellung machen, Mitarbeiter finden. Mit vier Kindern ist es eben schwierig, selber den ganzen Tag im Laden zu stehen. Das heißt, es war für uns von vornherein klar, dass wir ein Team brauchen. Der Mai war das Thema Mitarbeiter finden. Dann hatten wir zu Ende Mai ein Team, was am Anfang Juni angefangen hat. Dann kamen die ersten Bestellungen an. Das hatten wir alles selber noch nicht erlebt. Wie ist denn das, wenn so viele Säcke ankommen oder diese ganzen Behältnisse? Und wie machen wir das? Und wir hatten aber von Anfang an dort tolle Menschen, die das mit uns gemacht haben und eben auch ihre eigenen Ideen eingebracht haben. Ich halte sehr viel davon, auch die Menschen machen zu lassen und diese Ideen zu hören und ermutige eigentlich immer, wenn ein Problem da ist, zu sagen, ja, wie würdet ihr das denn machen? Und dann kann man schauen, ob da irgendwie noch ein anderer Blickwinkel drauf kommt, aber mir macht Arbeit so unglaublich viel Spaß, in einem Team gemeinsam zu überlegen und zu schauen, hat da vielleicht noch jemand eine bessere Lösung? Ja. Wir hatten auch schon Praktikanten, die haben eine Inventur plötzlich viel strukturierter gemacht, weil sie eine Idee hatten. Ja. Also das muss eben nicht immer alles von oben herabkommen.
Nee, das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja auch nun mein Leben damit verbracht, Menschen zu führen und ich weiß auch, die Mitarbeiter haben in der Regel gute Ideen, können sie nicht immer vielleicht so formulieren wie jemand, der Doppelstudium hat, aber trotzdem finde ich, muss man die auch immer mit einbinden.
Ja. Um auf deine Frage wieder zurückzukommen, es war dann so, dass wir fast alles fertig hatten und wir wollten unbedingt unsere Biozertifizierungsprüfung vor der Eröffnung machen. Und es war ein Mittwoch und es kam der Prüfer und es war alles schon in den Spendern abgefüllt und die Etiketten hingen. Und wir hatten alles so ein bisschen hergerichtet und dachten, okay, jetzt kommt er und dann kann er uns ja sagen, ob das alles so in Ordnung ist oder ob wir irgendwelche grundlegenden Fehler gemacht haben, die wir nicht beachtet haben. Und dann lief diese Prüfung ganz gut und wir saßen dann beim Mittagessen zusammen und dann haben wir nochmal geschaut und gesagt, okay, dann können wir Freitag eröffnen. Also es war dann eigentlich eher so dieses Thema, jetzt ist alles soweit fertig, das wurde abgenommen und dann haben wir das sehr kurzfristig entschieden.
Ja, gut. So, und dann sind die ersten Kunden gekommen. Das war super spannend sicherlich, ne? Wenn man die Ladentür aufgeht und man denkt so, jetzt.
Ja, kommt da endlich jemand? Ja. Also, ja. Das ist natürlich unter Corona total schwierig, weil man kann nicht großartig feiern. Man muss eigentlich schauen, dass nicht zu viele Menschen in den Laden kommen. Das heißt, Menschenmassen wären auch schwierig gewesen. Als nachhaltiges unverpackt Ladengeschäft ist es natürlich auch schwierig, vorne ganz viele Luftballons aufzuhängen. Also was man ja sonst auch vielfach sieht. Das heißt, wir haben wirklich ganz minimalistisch einfach die Tür aufgemacht und dann kamen ab und zu ein paar Menschen rein und es war eigentlich so die Frage, hier ist was Neues, was macht ihr denn? Und ich fühlte mich die ersten 2-3 Tage eher wie so ein auf so einer Museumstour. Mhm. Also wir haben einfach irgendwie erklärt und alles gezeigt.
Ja.
Und ganz viele meinten auch, ja, ich habe noch gar keine Behälter mit und ich weiß gar nicht, wie das geht und es tut mir so leid und ich kann jetzt nichts kaufen. Da habe ich gesagt, dafür sind wir ja da. Mhm. Also wir laufen ja nicht weg. Mhm. Wir wollen hier ja ein paar Jahre mindestens bleiben.
Ja.
Am liebsten natürlich sehr, sehr lange. Und ja, ich glaube, es war eher wie so, wie so eine kleine Stadtrundfahrt. Mhm.
Ja, das habe ich ja auch letzte Woche erfahren. Man geht von Raum zu Raum und lernt dann das Geschäft kennen. Wie groß ist die Fläche eigentlich in der Papenmutterstraße?
Es sind, ja, ich würde sagen, um die 70 Quadratmeter Verkaufsfläche. Wir eröffnen jetzt noch einen weiteren Raum, der ist gerade noch nicht offen. Ich glaube, dann werden es um die 70, 75 Quadratmeter sein.
Ja, und dann sind es ja verschiedene Räume und das musst du gleich nochmal ganz kurz erläutern, wie diese Räume auch mit den Produkten zusammenhängen. Ja, super. Also die Produkte überwiegend über die Messeerfahrung hast du bestellt wahrscheinlich hat die Messe und alle, die da vertreten waren, die haben wahrscheinlich auch sozusagen das ganze Thema Qualität sicherlich gut vermitteln können und glaubwürdig. Also so, dass da kein Zweifel war, dass das aus der Ecke kommt und von Betrieben kommt, die für dich auch wichtig sind.
Genau. Also es ist ja zum Glück eine Biomesse gewesen. Also war klar, dass jeder Aussteller aus dem Bereich kommt. Und dann war es eben auch so, dass es den Unverpackt-Verband gibt seit einigen Jahren und das ist ganz toll. Dort gibt es ein Forum, da gibt es Dokumente, man kann sich auch als Mitglied in Gründung einfach schon auf wahnsinnig viele Ressourcen zurückgreifen und man kann diesem Forum Fragen stellen und sagen, woher habt ihr das und das und könnt ihr das empfehlen? Da geht es von Kassensystem über Hygienethemen, also es ist alles eigentlich dort. Ich kann jedem Unverpackt-Ladengründer nur empfehlen, in den Unverpackt-Verband beizutreten. Das ist einfach eine unglaubliche Hilfe und eine riesen Selbsthilfegruppe. Und dadurch weiß man natürlich schon, dass einzelne Läden mit einzelnen Lieferanten gute Erfahrungen gemacht haben. Und da haben wir uns erstmal darauf konzentriert, dass wir auch eigentlich so in diese Fußstapfen mit reingetreten sind und gesagt haben, okay, das ist erprobt, das machen wir jetzt erst einmal. Und dann müssen wir lernen, unsere eigenen Erfahrungen zu sammeln und zu gucken, was können wir noch besser machen. Mhm. Das ist natürlich, hat man ja immer so Ziele. Also heute Morgen dachte ich, es wäre einfach wahnsinnig schön, wenn wir auf den Spendern von den Körnern zum Beispiel, vom Dinkel, ein Foto von dem Feld drauf hätten, wo es gewachsen ist, um diesen Bezug wieder zu schaffen. Dafür brauche ich natürlich den Händler, von dem ich weiß, wo das Feld ist. Das kann natürlich dann ein anderes Feld sein, aber es wäre natürlich schlecht, wenn ich ein Feld aus Norddeutschland hätte und dann kommt es eigentlich doch irgendwo anders hin. Dadurch ist das aber, glaube ich, der zweite, dritte, vierte, fünfte Schritt. Erstmal schauen, das passt alles, das ist die Erfahrung, die schon andere gemacht haben, daraus irgendwie sich erstmal herauszuentwickeln und dann dieses Feintuning zu gucken. Das ist ein Produkt, das fände ich super, wenn es dort und dort noch regionaler herkommt. Da sind wir auch ständig dran. Also es gibt auch Lieferanten, die sitzen zwar vielleicht in Hamburg, aber dann kommt ein Produkt doch von etwas weiter her, als es uns eigentlich lieb ist. Aber wenn der 25-Kilo-Sack bei uns im Laden ist, dann schicken wir ihn ja nicht zurück, sondern dann erklären wir eben den Kunden, das war vorher nicht ersichtlich bei der Bestellung oder wir haben nichts anderes gefunden. Es gibt natürlich auch Produkte, das ist wahnsinnig schwer. Also Sojabohnen ist so ein Thema. Da muss man dann erstmal das finden. Und wir haben mittlerweile schon über 80 Lieferanten für eine recht kleine Fläche. Also Produkte, das sind natürlich mit wahnsinnig vielen Varianten teilweise auch, aber ja, zwischen 800 und 1000 Produkten im Sortiment.
Doch so viel?
Fläche.
Oh, das ist viel, ja.
Und das ist natürlich einfach viel. Und da muss man erstmal gucken. Es ist eben nicht der ein, zwei Großhändler, wo man irgendwie das herbestellt und das alles super easy läuft, sondern man muss wirklich, teilweise haben wir für ein Produkt einen Händler und finden das aber ganz toll. Und das sind natürlich auch Manpower, die da gebunden wird. Und für so ein kleines, in Anführungsstrichen, Startup natürlich, das muss man auch erstmal leisten.
Ja, also ich hätte jetzt spontan angenommen, dass, wenn man jetzt eine Auswahl an Körnern hat, ich weiß nicht, wie viele du im Angebot hast, aber dass man sagt, okay, ich habe einen Lieferanten, der mir im Prinzip meine ganzen Körner liefert, weil dann das ist ja auch einfacher, das zu verwalten, Rechnungsabläufe und Bezahlung und so, wenn das alles zusammen ist. Aber offensichtlich ist das noch feinteiliger.
Also es gibt diverse große Lieferanten, die sich darauf spezialisiert haben. Zum Beispiel gibt es die Bolsener Mühle, die da sehr aktiv ist, das Gut Rosenkranz. Dann gibt es Bananera, die sitzen in der Nähe von Nürnberg. Und die haben halt, also Bananera ist einer derjenigen, die sich wirklich auf diesen Unverpackt-Bereich spezialisiert haben. Das heißt, dort kriegt man die Sachen im Pfandeimer angeliefert. Und also da ist wirklich diese ganze Logistik optimiert. Dann gibt es Bodo Naturkost in Hamburg. Dann gibt es Großhändler, die vieles bedienen, die aber auch 25 Kilo Säcke im Sortiment haben. Das ist zum Beispiel Grell Naturkost. Und da war es zum Beispiel ein Thema, Dinkel in Corona, alle haben angefangen zu backen und jeder hat plötzlich sein Brot gebacken. Dinkel war damals im Juni Mangelware. Das heißt, wir haben den Laden eröffnet ohne Dinkelkörner, weil wir hatten Mehl, aber wir hatten keine Körner. Und irgendwann haben wir dann einen gefunden, wo es das noch gibt. Und das war jetzt, vor ein paar Monaten kam wieder die Meldung. Einige haben es noch auf Lager, andere nicht. So sind wir auch natürlich saisonalen Schwankungen.
Ja. Kannst du mal sagen, wie groß eure, also nicht so ein paar Oberbegriffe eurer Produkte für die Zuhörer, die nicht im Laden stehen. Also Körner haben wir ja schon angesprochen, aber du das einmal so skizzierst.
Genau, wir haben Körner, wir haben ganz viele Nüsse, Trockenfrüchte, Mehl, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, ganz wichtig, Kräuter, Gewürze, Süßigkeiten. Dann das Thema Getränke, Säfte, die sind nicht unverpackt, aber eben in Mehrwegflaschen. Dann sind wir der erste Laden in Deutschland gewesen, der tiefkühl Obst und Gemüse unverpackt verkauft. Das fangen jetzt auch ein paar andere an. Das ist sehr spannend. Werden wir von den Demeter-Felderzeugnissen ganz großartig unterstützt, die da auch ein eigenes Konzept für entwickelt haben. Und dann geht es so weiter in die Richtung, dass wir während Corona eigentlich gesagt haben, es ist schwierig, wenn jemand bei uns den Reis kauft, drei Läden weitergeht und dafür eine Soße kauft. Das heißt, wir haben dann wirklich auch angefangen, Bio-Produkte, wo wir von der Qualität her überzeugt waren, eben in Einweggläsern zu kaufen. Also das ist so ein kleiner Kompromiss, den wir eingegangen sind. Und parallel dazu können die Kunden bei uns ihre Einweggläser im Laden auch wieder abgeben, die wir als Spendengläser für weitere Kunden dann zur Verfügung stellen. Und somit haben wir da auch einen Kreislauf und sagen, wir machen aus Einweg einfach Mehrweg. Und das wird echt gut angenommen. Das ist sehr interessant. Und genau dieser Kompromiss, dass man sagt, man ist auch so ein bisschen herkömmlicher Bioladen in dem Bereich. Dann haben wir das Thema Kosmetik, Naturkosmetik. Wir haben mit einer Firma gestartet mit Shampoo-Kugeln und mittlerweile haben wir drei Firmen im Sortiment und die haben dann jeweils ja wieder 10 unterschiedliche Produkte. Dann das Thema Zahnpflege, genau, Körperhygiene und so weiter und so weiter. Das nächste Thema, was natürlich auch in diesem Bereich der Nachhaltigkeit immer wieder groß ist, sind Trinkflaschen, Brotdosen, Bücher.
Und Waschmittel, dann diese ganzen, Spülmittel, ne?
Ja, genau, habe ich gerade vergessen. Also Reinigungsmittel, Waschmittel, Spülmittel. Also die Liste wird irgendwie immer länger und es ist ja von Drogerie über Reinigung eigentlich so alles mit drin. Was wir in unserem Standort in der Papenhuder Straße nicht haben, ist Obst und Gemüse und Backwaren. Die sind einfach vor Ort in der Straße auch woanders erhältlich. Und wenn es einen Obst- und Gemüsehändler gegenüber gibt, dann müssen wir das nicht ins Sortiment aufnehmen. Und da gibt es ja auch eine Bäckerei bei uns gegenüber, ich finde es immer schwierig, wenn man dann als kleiner Laden wirklich nochmal versucht, dann alles zu machen. Aber es kann ja in der Zukunft vielleicht irgendwann einen anderen Standort geben, wo es das noch nicht gibt. Und dann würden wir vielleicht sagen, dann macht es Sinn. Also ich würde das immer sehr standortbezogen eigentlich aufbauen.
Aber greift dann, du hattest eben ja als Argument gesagt, kaufen wir euch den Reis und dann kauft man die Soße in einem anderen Laden. Und du möchtest eigentlich, dass der Kunde nicht in zwei Geschäfte geht. Dem gleichen Argument könnte man natürlich sagen, ja, warum soll er denn seine Kartoffeln oder Äpfel woanders kaufen, wenn ihr die auch anbieten könntet und das ja auch Produkte sind, die man regional ganz gut beschaffen kann. Ich rede jetzt nicht über Kiwis aus Australien, aber sozusagen regionale Produkte würde doch Sinn machen.
Ich würde sagen, die Kunden, die zu uns kommen, sind vielfach auch Kunden auf dem Wochenmarkt. Und wenn man die Beziehung zu seinem Obst- und Gemüsehändler aufgebaut hat schon, dann ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin, weil im Unverpacktladen kriege ich ein bisschen was, weil der Obst- und Gemüsehändler auf dem Wochenmarkt, der hat natürlich ein viel größeres Sortiment. Und deswegen haben wir eigentlich gedacht, das ist nicht so schädlich. Also das ist eher so dieser Convenience-Aspekt. Ich möchte jetzt was essen und ich brauche irgendwas mit irgendwas, dass wir das bieten können. Und wir haben ja zum Beispiel unser Tiefkühlobst und Gemüse. Also das für den schnellen Genuss zwischendurch ist das jetzt durchaus möglich. Viele Hamburger werden ja von Gemüseabos beliefert. Deswegen ist das auch noch so eine Frage. Und das nächste sind eben die Kühlmöglichkeiten. Das muss nachts gekühlt werden. Dafür bräuchte man eigentlich einen Kühlraum. Und es ist mir konzeptionell auch immer noch nicht so ganz klar gewesen, wenn es tagsüber nicht gekühlt wird und dann nachts gekühlt wird, ob das jetzt vielleicht nicht besser ist, wenn das immer gekühlt wird. Also es ist immer auch so diese Frage, wie tief geht man in diese ganzen Dinge rein? Und wie möchte ich das machen, wenn ich es denn mache? Und gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung dafür?
Ja, es ist, jetzt wo du das sagst, erschließt sich schnell die Komplexität und die Aufgabenstellung, die dahinter stehen. Und das ist wahrscheinlich, man kann nicht alles von Anfang an sozusagen gleichzeitig machen. Dann müsste man wahrscheinlich noch mehr Zeit aufwenden oder vielleicht schon eine gewisse Erfahrung als Lebensmittelhändler mitgebracht haben, dass man weiß, wie so Dinge gehen. Aber du hast ja bei Null angefangen und musst dir ja alles neu erarbeiten. Ne?
Genau. Ja. Lebenslanges Lernen steht hier hoch im Kurs.
Ja, das absolut, das kann man wohl sagen. Ja, okay. Das sind die Produkte und Lieferanten. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, was den Namen anbelangt. Ja, also Muddel finde ich klasse, weil das ist so, klingt ja sehr persönlich. Das Unverpackt, das deutet darauf hin, dass es ein Laden ist, in dem man sozusagen das mitbringen muss. Aber möchtest du eigentlich lieber, dass die Menschen sagen, ich gehe zu Muddels, oder möchtest du lieber, dass sie sagen, ich gehe in den Unverpacktladen oder ich gehe in den kleinen Lebensmittelladen, wo ich mir das selber, wie hättest du es gerne?
Also ich hätte natürlich schon den Traum, dass die Menschen sagen, ich gehe zu Muddels.
Ja.
Weil bei Muddels
das ist Marke,
es
ne?
Dann. Einkaufen zum Wohlfühlen. Ich lerne vielleicht, wo kommt mein Essen her? Ich finde einen Bezug zum Essen oder auch zu meinen Reinigungsmitteln. Kann ja auch sein. Da macht Putzen vielleicht mehr Freude. Und doch, also ich denke schon, dass es eher das Thema Muddels ist, aber wenn man in den Markt einsteigt, muss man natürlich mehrere Begriffe bedienen, weil nur wenn ich da ein Schild Muddels hinstelle, kann sich überhaupt keiner vorstellen.
Das stimmt.
Wo bin ich? Und deswegen hatten wir im Namen dieses Muddels Unverpackt und dann noch die Themen Bio, Regional und Vegan. Das ist ja ein großer Punkt bei uns auch, dass wir gesagt haben, wir haben ein rein veganes Sortiment und machen da auch keine Abstriche. Und nicht unbedingt, weil wir jeden Menschen dazu bringen wollen, selber vegan zu leben. Ich glaube, es ist schon sehr viel damit gemacht, wenn wir bewusster mit unserem Milch- und Fleischkonsum umgehen und mal Alternativen ausprobieren. Ich würde Menschen eher dazu einladen, auch mal was auszuprobieren, als zu sagen, das darfst du nicht mehr. Mhm. Und dann ist es ja schon wahnsinnig viel, wenn man das mit integriert.
Mhm. Okay. Ja, ich finde, unter Muttels müsste in der Tat noch mehr als unverpackt stehen. Also irgendwie so ein Schlagwort, das ist wahrscheinlich nicht einfach, sowas zu finden.
Ich bin auch kein Marketing-Experte. Ich komme eher aus dem Bereich der Finanzen und Einkauf kann ich ganz gut. Marketing, da habe ich in der Uni immer so ein bisschen abgeschaltet. Was wir allerdings hatten von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir wollen gesund sein für Körper und Umwelt. Auch das sagt aber noch nicht so viel Stichhaltiges darüber aus, was wir eigentlich machen.
Mhm. Ja, Thema Finanzen, lässt dann ja vermuten, dass du das, was du da im Finanziellen stemmen musst, gut unter Kontrolle hast, weil davon verstehst du was. Ne? Es gibt ja nicht, ist ja nicht bei jedem so, dass er von Finanzprozessen und den Unterschied zwischen Cash und Vermögen und so sich erläutern und erklären kann.
Ja, also wenn der Kontostand am Ende des Monats zu gering ist, um Gehälter zu zahlen, dann hat man ein Problem.
Das kann man wohl sagen, ja.
Und wenn die Lieferanten länger warten müssen, hat man auch ein Problem. Das ist natürlich immer ein Thema und deswegen haben wir auch von Anfang an großzügig geplant und haben uns auch nicht unter Druck gesetzt, dass jetzt nach dem ersten Monat so und so viel gleich reinkommen muss. Das geht gar nicht. Ich kann jedem einfach nur den Tipp geben, gerade mit Corona, also vorher war das wohl anders, das habe ich von anderen Unverpacktläden gehört. Und auch dort ist es natürlich weniger geworden, Corona-bedingt, dass man einfach viel mehr Puffer einplant. Und immer ein Stück weit eine eiserne Reserve hat, an die man auch nicht rangeht. Und dann kann ich vielleicht ein neues Produkt oder ein neues Sortiment erst 2-3 Monate später machen. Aber ich bin mir sicher, dass ich das bis dahin stemmen kann. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als plötzlich diese Riesennöte und Sorgen zu haben.
Ja,
und deswegen ist eine gute Liquiditätsplanung. Eben nicht das andere, sondern nicht der Blick auf die Bilanz oder so, sondern eine gute Liquiditätsplanung ist schon wichtig.
Ja, und die Erwartungen so ein bisschen zurückzunehmen, gegen die man selber läuft und auch wenn man Kapitalgeber hat, die mögen das ungern, wenn man sagt, ja, ich mache auf jeden Fall den und den Umsatz und den Gewinn oder wie auch immer und am Ende kommt es anders. Und vielleicht ist das, was anders gekommen ist, gar nicht schlecht. Ne? Aber wenn man die falschen Erwartungen geweckt hat, dann setzt man sich gehörig unter Druck. Das muss ja nicht sein.
Ja, also wir haben uns in unserer Finanzplanung, ich habe einfach irgendwann mal ausgerechnet, was ist der Umsatz, den wir am Tag brauchen, um eine schwarze Null zu haben. Und wir haben ein ganz tolles Kassensystem und ich kann auf dem Handy halt von unterwegs die Verkaufsbelege sehen und kann darauf zugreifen und habe halt auch so eine Tagesübersicht.
Toll,
und, jedes Mal, am Anfang natürlich, wenn das in die Richtung des Ganzen kam, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Also da haben wir den ersten Tag gefeiert, wo diese Zahl da stand. Und dann hat man ja mittlerweile irgendwann, dann gibt es noch eine Monatsübersicht. Dann weiß man irgendwie, ja, ich möchte jetzt irgendwie da hinkommen. Aber auch das bedeutet halt nicht, dass ich dass in dem Monat alles toll ist, weil es kann sein, dass ich in diesem Monat wahnsinnig viele Rechnungen bezahlen muss und dann kaufe ich noch einen neuen Kühlschrank, weil ich der Meinung bin, das brauche ich jetzt oder ein neues Waschbecken und solche Sachen und die sind natürlich dann noch nicht aus dem Tagesgeschäft zu realisieren und das ist immer so das, wo man, glaube ich, als erstes das Auge drauf haben muss und deswegen das Thema Businessplan, ich bin nicht so ein großer Freund von diesen großen Planzahlen. Ich freue mich immer, wenn wir diese Summe erreichen momentan. Und da muss ich auch sagen, dass uns dieser November-Lockdown geholfen hat, dass der Laden bekannter wurde. Die Menschen sind aufmerksamer durch die Straßen gegangen, wollten was Neues ausprobieren, hatten vielleicht auch teilweise die Kinder mit dabei und mussten den Vormittag irgendwie gestalten, weil der Kindergarten dann ja ab Dezember nicht mehr so wirklich offen hatte. Und das sind alles so Entwicklungen gewesen, die uns in gewisser Weise auch geholfen haben. Nichtsdestotrotz stelle ich mir eine Welt ohne Corona, in der die Menschen rechts und links bei unseren Nachbarn wieder essen gehen können und einfach mit positiven Gedanken, weil sie einen tollen Plan haben und jetzt die Papenhuder Straße runterlaufen, weil das wird ein toller Abend an uns vorbeikommen, dann vielleicht sagen, Mensch, da wollte ich immer schon mal reingehen.
Ja. Ein Wort zu deinen Mitarbeitern. Du hast ja gesucht, eingestellt und die Produkte oder das Geschäftsmodell ist eigentlich ja schon erklärungsbedürftig, wenn man als Kunde das erste Mal kommt, es sei denn, man hat woanders in einem ähnlichen Laden eingekauft. Wie hast du die Mitarbeiter fit gemacht?
Die ersten Mitarbeiter, die sich bei uns beworben hatten, fanden das Konzept Unverpackt total toll, weil sie das kannten und eine Chance sahen und eben in diesem Bereich irgendwo auch selber gelebt haben als Kunden vorher. Und das hat natürlich uns auch geholfen, weil die teilweise viel mehr Erfahrung mit dem Einkaufen hatten als wir selber. Und wir haben ehrlich gesagt den letzten Sommer mit Teilzeitkräften, Minijobbern, Aushilfen irgendwie über die Bühne gebracht. Ich staune manchmal selber noch, wie wir das irgendwie geschafft haben, weil das schon von Anfang an ein sehr großes Team war, aber dieser Informationsfluss natürlich noch nicht so optimal vorhanden war. Und ich habe dann jeden Morgen E-Mails ans ganze Team geschrieben, wenn ich nicht da war. Es gibt so eine Team-E-Mail-Adresse und dann, das ist gestern passiert, das ist für heute wichtig. Und wir haben eigentlich so in den Bewerbungsgesprächen schon so das Konzept erläutert und was uns wichtig ist. Und dann sind auch unsere Mitarbeiter eingeladen dazu, sich selber zu informieren natürlich. Mhm. Also der Rucksack, den man mitbringt, ist natürlich noch nicht voll. Und das hat dann ganz gut geklappt. Wir haben jetzt ein festeres Team. Es ist auch ein bisschen kleiner geworden, weil Menschen sich verändert haben und teilweise ganz großartige Möglichkeiten aus dem Job bei uns heraus entstanden sind, wo ich mich heute noch für jeden freue, der dann auch weitergezogen ist, weil er einfach eine neue, tolle Richtung in sein Leben bringen konnte. Und die, die jetzt da sind, das ist ein bisschen beständiger, es sind mehrere Stunden, wir haben einen Vollzeitmitarbeiter und mehrere wirkliche Teilzeitkräfte und das hilft einfach auch, diesen Informationsfluss am Laufen zu haben. Wir haben eine gemeinsame Chatgruppe, in der so wichtige Informationen ausgetauscht werden und dann telefonieren wir einfach auch viel und es wird nachgefragt und wenn einer eine Frage hat, stellt er sie in diesem Chat und irgendeiner antwortet schon, selbst wenn er gerade keine Schicht im Laden hat. Also es ist ganz, ein ganz tolles Miteinander. Es hilft natürlich, wenn sich Menschen vorher mit Ernährung beschäftigt haben, um auch Kunden dahingehend zu beraten. Und ansonsten, wenn jemand neu anfängt, achten wir eigentlich immer darauf, dass er die ersten Male mit einem erfahrenen Mitarbeiter zusammen im Laden steht, um das alles mitzubekommen und auch Fragen zu stellen. Und dann kommt irgendwie so vieles. Wir haben aber eben auch Glück, dass die Menschen auf uns zukommen und sich schon grundsätzlich dafür interessiert haben.
Ja, du musst ja hier auch loslassen können, denn du hast ja auch noch Kinder, um die du dich gerne kümmerst und du kannst nicht den ganzen Tag im Laden sein, du bist auch dann zu Hause bei deinen Kindern oder andere Dinge, weiß ich, die du auch noch machst. Also musst du ja darauf vertrauen, dass dein Team, was du dort hast, auch ohne dich zurechtkommt. Und ich nehme an, wenn du in Urlaub fährst, dann wird der Laden nicht zugemacht, ne?
Nein.
Also und insofern hast du ja eigentlich alles gemacht, um die sozusagen zu befähigen, auch ohne dich hoffentlich die richtigen Tagesentscheidungen zu treffen. Ne?
Ja, ich finde mal, der beste Geschäftsführer ist der, der die Prozesse so gestaltet, dass sie auch ohne ihn gelebt werden können. Das finde ich ganz wichtig und ich finde es auch total wichtig, die Prozesse mit dem Team zu gestalten. Und natürlich komme ich jetzt aus einem anderen Bereich. Ich würde sagen, dass Prozessgestaltung und Strukturierung und Strategie, dafür brenne ich und das finde ich ganz toll. Und nicht jeder, der bei uns im Team ist, hat das vielleicht schon mal so erlebt in seinem Arbeitsleben oder studiert noch und ist natürlich, hat eine ganz andere Art der Organisation. Und ich versuche dann auch immer, ein bisschen diese BWL-Basics unterzubringen und zu sagen, nee, nicht nur zu sagen, das musst du jetzt so machen, sondern das wäre schön, wenn das so gemacht wird, weil das erleichtert mir zum Beispiel in der Buchhaltung die Arbeit. Also, oder Buchhaltung funktioniert so und so und so und deswegen müssen wir das so machen.
Mhm. Okay.
Und ich finde es immer total wichtig, dass man weiß, warum etwas so ist und mhm. nicht, die will jetzt, dass wir das so und so machen und wir verstehen eigentlich gar nicht, was das soll und wir lassen das jetzt mal bleiben. Das ist natürlich schwierig.
Ja. So, jetzt hast du ein Jahr lang mit deinem Team das aufgebaut, die Prozesse stehen jetzt, man weiß wahrscheinlich auch bei der Produktauswahl, da hat es wahrscheinlich Veränderungen gegeben, nehme ich mal an. So, und jetzt kommt die Idee, einen zweiten Laden aufzumachen. Mit dem Vorteil, dass man dann eigentlich schon zurückgreifen kann, so in dem zweiten Laden machen wir das so und so von Tag 1, weil es hat sich bewährt in dem ersten Laden, ne?
Ja, also wir haben natürlich in einem Jahr wahnsinnig viel gelernt und haben aber auch festgestellt, also für uns festgestellt, dass dieser ganze Unterbau, den man hat mit diese Lieferanten, der Einkauf, die Buchhaltung, wir machen jetzt gerade, sind wir in den letzten Zügen unseres Online-Shops, sodass wir dann auch einen Lieferservice rund um die Alster anbieten können. Das alles bindet natürlich unglaublich viel Kraft. Mhm. Und es wäre etwas unlogisch, das nur in einem Laden reinfließen zu lassen. Und gerade bedingt durch die Kinder bin ich natürlich nicht so oft im Laden und habe natürlich auch mehr Zeit, mir um solche strategischen Themen Gedanken zu machen und Ideen zu entwickeln und mit meinem Mann dann dementsprechend weiter zu planen. Und deswegen macht es für uns Sinn, da zu sagen, wir wollen auf jeden Fall das breiter aufstellen. Natürlich werden wir dann auch mehr gesehen. Also es ist klar. Ein Laden in Uhlenhorst, der Muttels heißt, ist natürlich nicht das Highlight für ganz Hamburg. Nicht, dass wir in ganz Hamburg sein wollen, aber ein weiterer Laden wäre halt schon mal sehr schön. Zumal wir auch viele Kunden haben aus anderen Stadtteilen, die dann auch mal zu uns kommen, aber für die es natürlich total beschwerlich ist. Und Hamburg hat natürlich noch viele weiße Unverpacktflecken auf der Landkarte. Es ist ja überhaupt noch nicht gesättigt, der Markt. Und von daher ist es so ein bisschen wie Synergieeffekte nutzen und weiterschauen, was wir auch weiterentwickeln können. Und auch dort ist es immer standortbezogen. Ich weiß natürlich noch nicht genau, wo die Reise immer hingeht, aber immer schauen, was wird dort vielleicht benötigt und macht das Sinn.
Okay. Aber jetzt ein Einladen wird ja kommen und gegebenenfalls ja auch nochmal irgendwann ein dritter, wenn der Standort da ist und wenn alles passt. Ne?
Genau, bei einem sind wir jetzt kurz davor.
Sehr schön,
und,
ja.
Und hoffen, dass das dann irgendwann auch nach den Sommerferien fertig wird. Da sind wir gerade am Anfang der Planung, aber wir haben einen Standort gefunden und müssen jetzt einfach weiterschauen, wie der Zeitplan so aussieht.
Und was wird, gibt es da etwas Neues, was du planst auszuprobieren oder reinzusetzen oder etwas anderes zu machen?
Dort wollen wir auf jeden Fall eine Kaffee-Ecke haben. Das ist in der Papenhuder platzmäßig ein bisschen schwierig. Man kann bei uns vor dem Fenster rein theoretisch sitzen, aber es ist noch nicht so, dass wir da den Platz haben. Dann ist es ein Standort, wo es keine Bäckerei in der Gegend gibt. Das heißt, es wäre total interessant für uns, dort auch Backwaren anbieten zu können. Und das nächste ist, dass Obst und Gemüse dort wahrscheinlich ein Thema werden wird. Von daher beschäftigen wir uns damit.
Da war ja gegenüber mal ein Supermarkt, ein kleiner.
Ja, genau.
Jahrelang.
Das ist so der nächste Schritt. Und ja, wir bauen einfach auf diesen Strukturen auf. Und das Kassensystem ist befüllt. Das hatte ich dir ja im Laden erzählt, dass wir das in Anführungsstrichen Problem hatten, dass wir wirklich jede Nährwerttabelle, die bei uns im Laden auf so einem Spender zu finden ist, händisch eingeben mussten, weil es da keine Datenbank gibt, die mit unserem Kassensystem kompatibel ist und das alles einspeist, weil auch diese ganzen kleinen Lieferanten natürlich nicht an solche großen Systeme gekoppelt sind. Und das ist eben noch ganz viel manuelle, langweilige Arbeit.
die leider auch sein
die
muss.
Die zu tun
ne?
ist, so ein Online-Shop, die Fotos, also bei so vielen Produkten dann, nicht jedes Produkt kommt in den Lieferservice, aber diese ganzen Fotos zu machen und dann das Foto zu finden für den Artikel und dann wieder hochladen, das ist ja einfach wahnsinnig viel Zeit, die sowas braucht. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann freuen wir uns einfach, wenn das an zwei Standorten funktioniert.
Das Gute bei einem Online-Shop, also was die Fotos anbelangt, ist ja nun, dass eure Artikel sich nicht permanent verändern, sondern wenn du einmal sozusagen Dinkelkorn fotografiert hast, dann kannst du das auch ein paar Jahre wahrscheinlich benutzen. Ne? Es sei denn, es gibt eine neue Form der Fotografie, man muss alles anders machen, aber ne, das ist vielleicht bei so Modeanbietern, wo sich das Sortiment permanent verändert, da muss man immer wieder und aus allen möglichen Perspektiven noch zusätzlich fotografieren. Ja. Das ist noch mehr Aufwand. Aber die haben dann keine Nährwerttabellen.
Genau.
Und werden nicht so
kontrolliert. Aber das Dinkelkorn passt fast jedem.
Ja, also genau.
Ja, es genau. ist auch noch, aber eben auch nicht allen. Also die Frage, die sich auch gerade groß bei uns stellt, wie ist es mit glutenfrei? Hm. Was müssen wir beachten, um auch diese Zielgruppe abholen zu können? Weil jemand, der wirklich eine Zöliakie hat, kann ja auch nicht mit Spuren von Gluten umgehen. Und das sind einfach so Gedanken, wie kann man das vielleicht integrieren? Ist das überhaupt möglich? Also es wundert mich ja immer bei jedem Bäcker, dass man, dass dieses Sortiment nicht mit abgedeckt wird. Und ich glaube, es liegt unter anderem daran, weil die Produkte ja offen da liegen und dann sich eben Spuren finden können. Und man findet ja ganz oft, hat man dann glutenfreie Produkte, die ja separat abgepackt sind.
Ja. Ja, du hattest mir das letzte Woche ja auch erzählt und das hatte ich mir vorher auch nie Gedanken gemacht, aber heute, jeder, der glutenfreie Produkte anbietet, die sind in der Tat fertig verpackt und deshalb kann da nichts überspringen sozusagen, ne, so wie du das genannt hast.
Ja.
Ja, an was man alles denken muss. Ne?
Also es sind viele Ideen und genau,
ja.
Die Reise geht dann.
Und sag mal, apropos Reise, es gibt ja auch einige größere Unternehmen, die sozusagen unverpackt Lebensmittel oder Reinigungsmittel verkaufen. Und siehst du das als eine Bedrohung für dein Geschäftsmodell?
Nein. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man ein Geschäftsmodell hat, sich dieses immer weiterentwickeln muss.
Mhm.
Und dass wir als kleines Unternehmen natürlich viel dynamischer sein können und unterschiedliche Bereiche abdecken können. Und ein großer Supermarkt wird ja gar nicht dieses große Sortiment, was wir haben, unverpackt unterbringen können, weil die müssten ja wahnsinnig viel Fläche und dann hätten sie ja letztendlich zwei Märkte in einem.
Ja.
Und das sind ja immer nur so kleine Bereiche, die ich ganz wichtig finde und sie helfen uns natürlich, weil dadurch das Bewusstsein der Menschen geschärft wird. Und sicherlich könnte es dann passieren, dass die Haferflocken auch mal woanders gekauft werden. Aber grundsätzlich macht es sehr viel Sinn, dass der Mensch an vielen Ecken im Alltag mit diesem Thema konfrontiert wird und diese Lösung aufgezeigt bekommt. Und unsere Aufgabe als kleine Unverpackthändler ist es eigentlich, den Einkauf bei uns so attraktiv wie möglich zu gestalten. Ein großer Supermarkt, da ist das Einkaufserlebnis meistens nicht so zum Wohlfühlen. Also ich würde es jetzt nicht als nicht schön bezeichnen, aber es ist was anderes. Mhm. Und bei uns ist der Einkauf eher entschleunigend. Man muss natürlich auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Natürlich haben wir auch Lösungen für Menschen, die keine Zeit haben. Die können die Sachen vorher bei uns abgeben. Wir füllen es ab und sie holen es wieder ab. Also der Servicegedanke ist natürlich bei uns ein großer. Wir haben wirklich Menschen, von denen wir Mitarbeiter, die helfen und selbst wenn die Antwort nicht haben, was natürlich auch mal sein kann, wissen, wo sie nachgucken können und es geben können. Und so habe ich eigentlich nicht, ich sehe nicht die große Bedrohung. Ich glaube nicht, dass der Supermarkt Einzelhandel in 3 Jahren plötzlich komplett unverpackt ablaufen wird. Also das dauert ein bisschen, bis die Logistik dahinter dementsprechend organisiert wäre. Ich kann mir vorstellen, dass es uns helfen kann. Einfach, dass der Kunde von morgen heute vielleicht schon woanders für das Thema sensibilisiert wird.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Ja. Und dann wird es weiter unsere Aufgabe sein, zu sagen, dass wir wirklich sehr spezielle Lieferanten finden. Ich finde es ganz toll, Lieferanten zu finden, die noch nicht in vielen Märkten vertreten sind. Und habe auch überhaupt keine Angst davor, wenn die plötzlich dann zum Beispiel bei irgendeinem Edeka gelistet sind, weil ich das einfach nur schön finde, dass die dann auch erfolgreich haben mit ihren innovativen, erfolgreich sind mit ihren innovativen Produkten.
Gibt es eigentlich irgendein Produkt, was du gerne hättest, aber was du noch nicht gefunden hast?
Ja. Ich musste kurz überlegen, weil mich das sehr lange immer beschäftigt hat. Wir haben ein Ausschlusskriterium bei uns im Laden. Oder wir haben eigentlich zwei. Und das eine ist, dass die Produkte aromafrei sein sollen. Also wir wollen auch keine natürlichen Aromastoffe in den Produkten haben. Künstliche sowieso nicht. Und wir wollen kein Palmöl in den Produkten haben. Und ich habe noch keine Dinkelbrezeln, also so kleine Snackbrezeln oder so Salzstangen gefunden, die ohne Palmöl sind. Und dadurch gibt es das nicht. Und auch das Thema der Gummibärchen, da ist es sehr schwierig, einen Anbieter zu finden, der eben keine Aromastoffe drin hat. Ja. Also es gibt die veganen, es gibt ganz viele Sachen, aber es ist eben sehr schwierig, da was wirklich Leckeres zu finden, was ohne Aromastoffe auskommt. Und da ist es eher so dieses Thema bei uns, dass wir uns nochmal so ein bisschen in eine Nische rein spezialisiert haben und da eben noch nach den Produkten suchen. Aber es sind auch andere Unverpackthändler, die gleichen Fragen stellen. Also selbst wenn deren Sortiment nicht komplett palmölfrei ist, schaut sich eigentlich fast jeder immer die Inhaltsstoffe an und überlegt, ist das gut, ist das schlecht? Und dieser Bereich des Snackens, ich meine, es ist auch nicht unbedingt der gesündeste Bereich, aber trotzdem hilft es den Menschen ja. Und das war das, was im November-Lockdown, die erste Woche, wir waren leergefegt von Nüssen, Schokolade, Chips. Also wir haben auch unverpackte Tortilla-Chips zum Beispiel aus Bayern. Das war plötzlich innerhalb von einer Woche weg. Ich glaube, die Menschen saßen einfach auf dem Sofa am Netflix geguckt und gesnackt. Und irgendwann kamen sie dann auf die Idee, man könnte auch mal wieder kochen. Aber man merkt das manchmal so, dass das da so Bewegung gibt. Und das ist eher unser Thema.
Ja, du hattest mir erzählt, diese Schoko-Ecken, da hat sich ja auch jemand sozusagen dann quasi in der Nische nochmal spezialisiert. Und es klingt so, als ob es da noch so ein paar mehr Nischen gibt, wenn sich jemand da wirklich Gedanken macht, wo er für auch andere Läden sozusagen Dinge, Produkte neu entwickeln kann.
Ne? Genau, das sind die berühmten Nussecken von Meister Küfner aus Nürnberg, die wahnsinnig lecker sind. Und der hat zum Beispiel auch ein saisonal wechselndes Modell. Also er hat nicht immer die gleichen Nussecken, die er produziert, und es sind immer ungefähr 5 Geschmacksrichtungen, manchmal mehr, manchmal weniger, und allesamt eigentlich sehr lecker. Und da kann man dann was wählen, und dann ist eben die eine Nussecke nicht mehr Saison und dann kommt das nächste. Und der beliefert viele Läden und das ist einfach toll. Und das mit einer Nussecke. Also man muss nur die richtige Idee haben.
Man muss, ja, genau. Ja, gut. Prima, Victoria. Also von meiner Seite hätte ich jetzt keine weiteren Fragen. Ich finde, das hast du alles sehr gut beleuchtet, was Muddles kann und wie du dazu gekommen bist. Dann kann ich nur sagen, ich wünsche viel Erfolg weiterhin und vor allen Dingen dann, dass es möglichst schnell dann wie geplant mit dem zweiten Laden auch klappen kann.
Vielen Dank, Volker.
Alles klar. Bis bald, ne?
Bis dann.
Tschüss.